Gestern war ein ganz besonderer Abend und heute stelle ich die Folge schon online, denn bald ist Weihnachten und Jasmin Rieter, die Autorin, war zu Gast im Podcast. Eigentlich war es so eine Art Takeover. Sie hatte eine Bücherkiste dabei mit Empfehlungen fürs Fest, zum Selberschenken oder zum Verschenken. Zu jedem Buch sprechen wir auch, wem man das am besten schenken könnte. Außerdem verlosen wir im Podcast ein Buch, hör also auf jeden Fall rein. Ich möchte diese Folge aber auf jeden Fall mit einer Triggerwarnung versehen, denn wir sprechen über wirklich viele gute Bücher und es könnte sein, dass dein Lesestapel ein bisschen wächst. Und weil Weihnachten ist, hier noch ein Hinweis. Dieser Podcast, die Leserinnen, ist eine absolute One-Woman-Show. Also ich bin diejenige, die recherchiert, die moderiert, die schneidet, die hochlädt, die produziert also. Und es ist verdammt viel Arbeit. Es ist ein sehr aufwendiges Hobby. Wenn du diesen Podcast gerne unterstützen möchtest, dann schau doch mal auf die Steady-Seite von Die Leserinnen. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen. Alle, die bis Weihnachten ein Abo abschließen, nehmen außerdem an der Verlosung eines wunderbaren feministischen Überraschungspakets teil und bekommen von mir eine niegelnagelneu gedruckte Postkarte geschickt. Das ist doch was, oder? Jede kleine Unterstützung hilft. Und worüber ich mich auch freue, ist, wenn du diesen Podcast speicherst, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du mir einen Kommentar schreibst, wenn du mir eine E-Mail schreibst, wenn ich überhaupt von dir höre. Das würde mich riesig freuen. In diesem Sinne, hab eine möglichst entspannte Vorweihnachtszeit und hoffentlich mit viel Zeit zum gemütlichen Lesen. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Überhaupt ist diese Folge heute eine riesen Serviceleistung.
Ja.
Willkommen beim Live-Podcast von Die Leserinnen. Hier ein Heimspiel für mich in Marbach am Neckar. GermanistikstudentInnen in ganz Deutschland wissen, wovon ich spreche. Hier ist das Literaturarchiv der Moderne und deshalb ist es natürlich ein toller Ort, um über Bücher zu sprechen. Und ich könnte mir keine schönere Gästin vorstellen heute als Jasmin Rieter, die ihre kleine Bücherkiste gepackt hat für Weihnachten und damit von Ort zu Ort tingelt, um den Menschen gute feministische Bücher näher zu bringen, gerade fürs Weihnachtsfest. Und gerade für ganz unterschiedliche Menschen, die man gerne beschenken möchte, vielleicht auch sich selbst?
Ja, auf jeden Fall auch sich selbst. Man sollte sich sowieso immer selbst beschenken, finde ich. Ist sehr wichtig. Und feministische Bücher sind das beste Geschenk zu Weihnachten. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Weswegen ich meine kleine, feine Bücherkiste gepackt habe, was gar nicht so leicht war.
Was war das Schwierige daran?
Mich zu begrenzen.
Das kenne ich. Ich habe nämlich auch spontan entschlossen, dass ich vielleicht auch noch meine Top 3 mitbringe. Und also die Anwesenden können das sehen, das sind jetzt 2 Stapel. Weil ich konnte dann, also so ein paar, die haben mich dann so angelächelt und haben gesagt, du kannst mich doch nicht hier stehen lassen. Wir hatten so eine schöne Zeit zusammen.
Ja.
Und dann sind die auch mitgekommen.
Ja, so ging mir das auch von meinen Regalen. Also die Idee zu der Veranstaltungsreihe, die ich mache, weil ich mache ja so eine kleine Weihnachtstour, deswegen auch die Anwesenden sehen meine Weihnachtshose, die ich extra für diese Tour immer auspacke. Die Idee war, dass ich ja auf meiner Webseite, ich mache mal kurz Werbung, jasmin-rieter.de, mache ich ja eine Liste mit feministischen Literaturtipps für alle Menschen, die gerne feministische Literatur selber lesen oder verschenken möchten. Und führe die kontinuierlich und ergänze sie immer um neue, gute Titel, die man selber lesen soll oder verschenken soll oder kann oder darf oder wie auch immer. Und dachte dieses Jahr, es wäre doch eigentlich schön, wenn man so in der Vorweihnachtszeit mal das Ganze ein bisschen persönlicher gestaltet und die Menschen sitzen nicht alleine vor dem PC und scrollen sich durch meine, ich glaube, inzwischen 300 Titel lange Liste und sehen mich nicht und ich sehe die nicht. Und dann dachte ich, ach, ich mache so eine Weihnachtstour und gehe so ein bisschen durch die Gegend hier im Großraum Stuttgart und empfehle Bücher und fand es eine super Idee, weil ich halt nicht gleich gedacht habe, ja, du kannst halt nicht alle 300 Bücher mitnehmen. Und dann saß ich vor meinen Regalen und habe da echt lang überlegt und habe dann eben wie du gerade schon gesagt hast, mir so überlegt, ich denke mir jetzt so fiktive Menschen, die man beschenken will, und dann suche ich mir für diese Menschen immer so Titel aus.
Ich bin schon ganz gespannt. Da mache ich natürlich noch die Gegenwerbung. Unter www.dieleserinnen.de kann man alle Bücher sehen, die schon im Podcast besprochen wurden. Vielleicht habe ich auch ein Buch dabei, das bald auch vom Buchclub besprochen wird. Und auch zum Buchclub von Die Leserinnen findet man alle Infos auf der Website.
Sehr gut.
Dann legen wir gleich los, würde ich sagen. Wir haben viel vor uns, denn du hast dich ja nicht beschränken können.
Nein, nein, also musste ich ja dann irgendwann. Aber wir haben ja auch zusätzlich noch Bücher zu verlosen, weil die Verlage dann auch noch so nett waren, mir immer Bücher, oder nicht immer, aber mir einige Bücher zusätzlich zur Verfügung zu stellen, die ich bei dem Termin heute verlosen darf. Eins auch im Podcast, mit dem fangen wir gleich an. Und ich habe das mir so vorgestellt, dass ich euch das Buch immer vorstelle und so ein bisschen was über das Buch erzähle. Dann eine ganz, ganz kleine Stelle aus dem Buch vorlese, damit ihr auch so einen Eindruck bekommt, wie das Buch denn geschrieben und erzählt ist. Und euch dann sage, für wen ich das als Geschenk geeignet fände. Und dann könnt ihr ja überlegen, ob ihr so jemanden kennt. Und mein erster Tipp ist dieses Buch hier von Melissa Phoebos, Girlhood heißt es. Und das ist eben genau das Buch, das es für die Podcast-Hörerinnen und Hörer zu gewinnen gibt. Dazu sagen wir gleich noch was. Girlhood ist eine Essay-Sammlung, erschienen im Kiona Verlag. Der Kiona Verlag ist sowieso ein toller Verlag, den man auf jeden Fall loben und preisen und unterstützen sollte, weil sie zum Beispiel alle ihre Bücher komplett nachhaltig herstellen, sodass man sie, wenn man wollte, komplett recyceln könnte. Ich würde nie ein Buch recyceln, aber man könnte es, inklusive des Klebers, den sie verwenden und allem. Und mindestens ebenso lobenswert, er wird geführt von zwei Männern, die ihn gegründet haben und ihn beide in Teilzeit führen, um ihre Frauen in der Care-Arbeit für die Kinder zu unterstützen. Finde ich auch sehr lobenswert. Außerdem sind die zwei auch echt nett. Deswegen finde ich, sollte man den Kiona Verlag auf der Liste haben. Denn die Titel, die sie veröffentlichen, sind auch super. Und da ist eben unter anderem Girlhood von Melissa Phoebos erschienen. Ein Essayband, in dem sie auf die Lebensphasen zurückblickt, die sie schon hinter sich hat. Und die sind absolut auf und ab und hin und her, eine totale Achterbahn, die sie erlebt hat. Es geht mit einer ganz gewöhnlichen, glücklichen Kindheit ohne besondere Vorkommnisse in Cape Cod los. Mit 20 wird sie durch verschiedene Umstände heroinabhängig, schafft es, das zu überwinden, ihr Studium zu beginnen, finanziert ihr Studium dann als Domina. Das ist auch nicht gerade so der üblichste Nebenjob.
Juicy, würde meine Tochter sagen.
Und schafft es dann aber trotzdem auch das wieder hinter sich zu lassen und führt heute ein wiederum ganz bürgerliches Leben als Ehefrau, Mutter und Unidozentin. Also wie gesagt, absolutes Auf, Ab, Hin, Her. Und sie geht in dem in den Essays, man, Jesus Gott, ich schmeiß hier schon mit
das Buch weg.
Genau. Ich schmeiß hier schon mit Büchern um mich, denn ich wollte euch das Cover nochmal zeigen. Es sind zwei Luftballons drauf, die natürlich aber auch an anderes erinnern sollen. Es geht in dem Buch auch ganz viel um Körper und um den weiblichen Körper und warum Männer denken, sie hätten am weiblichen Körper so viel Besitzanspruch. Und deswegen geht es ganz viel auch um Rückeroberung des weiblichen Körpers und so weiter. Und die kleine Stelle, die ich euch gerne vorlesen wollte, ist relativ vom Anfang, also als sie noch eben in Cape Cod lebt. Und es geht um den Übergang von Kind zur Jugendlichen. Meine Mutter bemerkte es zuerst. Dein Körper ist ein Tempel, sagte sie zu mir. Der BH, den sie mir kaufte, fühlte sich allerdings mehr nach Zwangsjacke als nach Ornat an. Ich trug lapprige T-Shirts und ging mit krummen Schultern. Ich versuchte, meinen Körper zu verstecken. Er war auf sämtliche ungute Arten zu groß. Meine Hüften waren von blauen Flecken übersät, weil ich damit andauernd gegen Tischkanten stieß. Ich kannte meine eigene Form nicht mehr. Meine Mutter brachte mir ein Buch mit. Was passiert mit meinem Körper? Das große Wissensbuch für Mädchen. Darin wurden hormonelle Umstellungen, die Wissenschaft von Brüsten und Schamhaaren erklärt. Aber es war nicht das Was passiert mit der Welt, wie ich sie kannte, Wissensbuch für Mädchen, und erklärte nicht, warum es sich nicht mehr wie ein Triumph anfühlte, das einzige Mädchen in der Baseballmannschaft zu sein. Ich fand darin auch nichts dazu, warum erwachsene Männer, für die ich vorher wunderbar unsichtbar gewesen war, mich jetzt angafften, wenn sie im Auto vorbeifuhren. Das Buch erklärte nicht, warum die Veränderungen meines Körpers auch meinen Wert in der Welt veränderten. Ja, es erwähnte diese Tatsache mit keinem Wort. Ich stellte keine Fragen zu diesen anderen Veränderungen. Manche Kinder tun das vielleicht. Aber was, wenn ich meine Eltern gefragt hätte und sie hätten keine Antwort gehabt? Allein schon mich zu offenbaren, kam mir riskant vor. Wenn von den Veränderungen, die ich wahrnahm, nichts in dem Buch stand, das sie mir gegeben hatten, dann war ich vielleicht ganz allein damit.
Huh. Also ich kann da direkt relaten.
So ging es mir auch. Gibt natürlich aber auch Stellen, mit denen man zum Glück nicht so sehr relaten kann. Ich würde das Buch Menschen schenken, die nicht gerne Romane lesen. Also es gibt ja viele Leute, die gerne lieber Sachbücher und Biografien lesen und lieber Dinge, die wirklich passiert sind und Lebensgeschichten, die so wirklich passiert sind. Es eignet sich auch auf jeden Fall, finde ich, gut für Menschen, die gerne Dokumentationen gucken. Oder so Reportagen lesen in, was weiß ich, diesen Reportagebänden von der Süddeutschen oder so. Man muss aber dazu sagen, dass es auch ein Buch ist, das Leute lesen sollten, die vor drastischen Stellen nicht zurückschrecken. Also es gibt schon auf jeden Fall krasse Stellen, wo man dann vielleicht auch mal schluckt und das Buch mal zur Seite legen muss. Aber es ist trotzdem ein wunderbar toll feministisches Buch. Und sehr zu empfehlen, Melissa Febos Girlhood.
Können wir es noch ein bisschen eingrenzen? Würdest du sagen, es ist für eine Frau, für einen Mann, es ist für einen Mann eine gute Einstiegsliteratur? Vielleicht eher nicht?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist schon eher für eine Frau, vielleicht auch eher so unser Alter, also über 30.
Das hast du sehr schön gesagt.
Nein, also ich glaube, man sollte schon tatsächlich selber im Leben auch schon so ein bisschen hinter sich gebracht haben. Dann kann man, glaube ich, mehr relaten.
Im Leben stehen und auch Interesse haben an anderen Leben.
Ja, genau.
Sehr spannend.
Ja.
Ein Buch, bei dem man auch dazu sagen kann, dass wir es verlosen dürfen im
genau,
Podcast.
Genau, im Podcast. Ja.
Also, wenn ihr Lust habt, dieses Buch zu gewinnen, also ich bin ein bisschen neugierig geworden, ich kenne es nämlich auch noch nicht, aber leider kann ich nicht mitmachen bei diesem Gewinnspiel. Aber du als Hörerin oder Hörer kannst mitmachen. Alles, was du tun musst, ist eine E-Mail schreiben an die Leserinnenpodcast, in einem Wort ist es, @gmail.com. Die Leserinnenpodcast @gmail.com. Die E-Mail findest du auch auf der Website, die ich vorhin schon genannt habe. Und dann kannst du in den Lostopf wandern für dieses Buch und damit dir vielleicht selbst eine Freude zu Weihnachten machen.
Genau, viel Glück.
Weitere Infos findest du natürlich in den Shownotes. Also das erste Buch schon ein Banger, würde ich sagen.
Ja.
Großartig.
Genau. Und weil ich genauso weitermache, kommt jetzt direkt als zweites Buch mein absolutes Highlight. Dieses Buch ist mein Weihnachtshighlight in diesem Jahr. Merry Feminist Christmas von Ayu Lenz. Ein ganz dünner Band, man sieht es hier, hat nur etwa 40 Seiten und es ist ebenfalls ein Essay und eine wunderbare Beschreibung dessen, was Weihnachten für Frauen bedeutet, nämlich vor allem erstmal endlose To-Do-Listen.
Viel Arbeit.
Es hat den Untertitel »Ein kritischer Blick auf das Fest der Liebe als Frau, als Tochter und als Mutter«. Und genau das macht Ayu Lenz in dem Essay. Sie untersucht nämlich aus diesen Perspektiven jeweils Weihnachten. Was bedeutet es denn, wenn man Weihnachten als Frau, als Tochter oder als Mutter begeht? Meistens ist man ja auch nicht nur eins davon. Und dann formuliert sie im letzten Teil eine Utopie, wie Weihnachten auch sein könnte. Oh. Und zwar so, dass es für alle inklusive der Frauen möglichst entspannt wäre. Und ich habe diesen Band gelesen und ich konnte wirklich nonstop nur nicken. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, genau so ist es, wie großartig jemand genau das, was ich oft denke, aufs Papier gebracht hat. Und also wirklich grandioses Buch. Ich habe auch hier zwei ganz kurze Stellen, damit ihr wisst, was euch erwartet. Sie sagt, Weihnachten, ein Fest, das mittlerweile nicht nur konsumtechnisch aus dem Ruder gelaufen ist, sondern das auch patriarchale Strukturen festigt, indem es den Großteil des Mental Load und die emotionale Arbeit, die dafür nötig ist, auf die Frauen und weiblich gelesenen Personen ablädt. Und ich bin nicht nur Frau, Tochter und Mutter. Ich bin auch Schwester, Nachbarin, Arbeitgeberin, Kita-Elternteil, Kassenwartin, Partnerin, Ehrenamtlerin, Freundin und noch 1000 Frauen mehr. Und in jeder dieser Rollen fühle ich die erdrückende gesellschaftliche Weihnachtserwartung und versuche, sie auch noch zu bedienen. Und weiter geht's mit, Und ich weiß, dass das nicht gesund ist. Dass Weihnachten so, wie ich es gerade erlebe, nicht gesund ist. Nicht für meine Psyche und nicht für den niedlichen Weihnachtsgeist, der doch eigentlich Geborgenheit, Wärme und Entspannung schenken soll. Weihnachten, wie ich es bisher erlebt habe, ist giftig für eine wertschätzende, gleichberechtigte Gesellschaft und langfristig auch für meine Töchter und Söhne, die diese Normen und Werte, dieses patriarchal gefärbte Bild von Weihnachten in die Zukunft tragen werden. Nein, make Christmas feminist again.
Oh, da schwingt sehr viel bei mir mit. Man muss dafür zu vielleicht sagen, wir nehmen diese Folge auf am 7.12. Das Richtig. Heißt, viele Mama-Nikoläuse haben gestern ihres Amtes gewaltet und haben die Schuhe dekoriert und Sachen in die Stiefel gesteckt. Und ich habe vorhin schon die Anekdote erzählt, dass ich mir selbst dann vor lauter Ratlosigkeit, weil ich natürlich für alle was besorgt hatte, noch ein ganz kleines Geschenk und noch ein bisschen Nüsse, die keiner isst, aber es sieht halt schön aus und es gehört dazu. Dann habe ich in meinen Stiefel, den natürlich meine Kinder hingestellt haben, da habe ich einen Apfel drin versenkt. Und die Worte meines Sohnes waren, Mama, guck mal, der Nikolaus kennt dich so gut, du magst doch Äpfel so gerne. Also ich bin gespannt, allein schon deshalb, weil ich gerne die Utopie hören möchte.
Ja,
weil
die
ich
ist
finde,
wunderbar.
Wir brauchen mehr feministische Utopien. Mom gilt an Weihnachten ist einfach was, was wir in diesem Maße und diesem Umfang nicht mehr brauchen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke auch jetzt ganz viel, dass heute ist ja mein dritter von vier Terminen, die ich eben mit dieser kleinen Weihnachtstour mache. Und an allen Orten, an denen ich bin, haben mir Leute vorher gesagt, ja, ich würde ja eigentlich gern kommen, aber ich habe noch dies, das, jenes, diese Weihnachtsfeier und ich muss noch das erledigen und ich muss noch das machen. Und das sind eben meistens die Frauen, die das machen müssen. Du hast vorhin auch erzählt, dass Freundinnen für heute absagen mussten, weil sie zig andere Verantwortlichkeiten hatten. Diese Utopie, dieser Utopie-Teil in diesem Essay ist so wunderschön, weil er einfach sich traut, Sachen, die man gar nicht mehr sich zu hinterfragen erlaubt. Ja, wie feiere ich Weihnachten? Wen lade ich alles ein? Wen versorge ich mit Essen? Wer macht dieses Essen? Und so weiter. Einfach mal in Frage zu stellen. Und sie schildert dann so ein bisschen, wie sehr und wie lange das bei ihr auch gedauert hat und in welchen kleinschrittigen Schritten sie das getan hat. Aber es ist, man liest es und schon dabei wird einem leichter.
Ach, das fühlt sich gut an.
Deswegen, also, wem würde ich das schenken? Ich würde dieses Buch, es ist auch nicht so arg teuer, deswegen, es kostet 12 Euro. Ich würde es allen Frauen, die man zu Weihnachten beschenken möchte, schenken. Weil ich glaube, auch egal in welchem Alter, wie gesagt, sie untersucht ja auch, wie ist Weihnachten als Tochter, die Verantwortlichkeit, die man dann auch den Eltern gegenüber hat, wenn man vielleicht schon ausgezogen ist zum Studium und dann denkt, man muss da jetzt aber wieder nach Hause und dann ist man plötzlich wieder das Kind und so weiter. Also ich würde es allen Frauen schenken, die ich beschenken möchte. Ich hoffe, keine, die von mir beschenkt wird, hört den Podcast, denn ich werde es allen schenken, die von mir beschenkt werden. Ich finde aber auch, dass man es allen Männern schenken muss, die mal verstehen sollen. Also ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, Mental Load ist immer für Frauen stärker als für Männer. Aber die mal verstehen sollen, wie viel krasser das im November und Dezember noch ist. Mhm. Weil das ist wirklich, wenn das, hier steht es einfach nochmal schwarz auf weiß. Und es ist, ja, unglaublich, was wir da leisten. Und dann wird das alles einem alten weißen Mann, nämlich dem Weihnachtsmann, angehängt.
Ausgerechnet. Genau. Oder einem kleinen Baby, bei dem ich mich schon immer frage, wie es die ganzen Geschenke bitteschön unter den Baum legt, ja, das Christkind.
Ja.
Naja, also dieses Buch statt irgendeinem drolligen, schönen Weihnachtsanhänger, den man vielleicht an das ein oder andere Geschenk noch hängt, könnte man einfach dieses Buch noch in die Bänder reinschieben und könnte sagen, I see you, sister, I feel you.
Genau, ja, oder wenn man irgendwo eingeladen ist und man würde vielleicht eine Blume mitnehmen oder eine Flasche Wein oder so, dann das ist nachhaltiger, da hat man länger was davon.
Überraschenderweise sind Menschen nicht überrascht, wenn ich Bücher mitbringe.
Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn du Sehr zu mir gut. kämst. Ich wäre verwundert, wenn du kein Buch mitbrächtest.
So. Wiederhol nochmal den Titel. Ich habe das Gefühl, wir müssen es nochmal hören.
Merry Feminist Christmas von Ayo Lenz.
Sehr gut.
Ja. Paloma Publishing übrigens. Ein Verlag, der grundsätzlich nur Bücher von Frauen und nicht-binären Autoren rausbringt.
Auch das soll genannt werden. Ja, ganz großartig.
Genau. Ich schmeiße nicht mit Büchern. Ich lege es vorsichtig. Denn weiter geht es mit diesem kleinen, du hast vorhin gesagt, wir sind in Marbach am Neckar in der Literaturhauptstadt Deutschlands und ich habe dieses Heft dabei, Julia Ingold, warum ich keine Männer mehr lese, die Autopsie einer Ermüdung. Wenn ihr es jetzt hier seht, die Podcast-Hörerinnen und Hörer sehen es leider nicht, aber es sieht ein bisschen aus wie ein Reklamheft. Reklam kennen wahrscheinlich alle.
So ein kleines gelbes.
Genau, ein kleines gelbes Heft. Es ist aber kein Reklamheft, sondern es ist aus dem Verlag Sukultur, wie Subkultur, nur ohne B.
Ist das legal? Haben die vielleicht schon eine Klage? Darf man einfach kleine gelbe Hefte verlegen?
Offensichtlich, also es gibt sie schon sehr, sehr lange und es ist ihnen nichts passiert. Vielleicht freut sich Reklam auch drüber und empfindet es als Hommage, ich weiß es nicht. Es gibt vom Sukultur Verlag eine ganze Reihe Hefte, auch in ganz vielen Farben. Die haben auch so verschiedene Themen. Also es gibt zum Beispiel auch eine Nature Writing Reihe, die ist dann in grün und so. Man kann es so ein bisschen sehen wie eine Art modernen Reklamverlag vielleicht, wobei Reklam ja inzwischen auch viele moderne Autorinnen und Autoren und Texte und sowas veröffentlicht hat, aber Sukultur ist eben noch mehr, würde ich sagen, am Puls der Zeit und es traut sich auch so ein bisschen kontroversere Dinge zu veröffentlichen, zum Beispiel eben Julia Ingold, warum ich keine Männer mehr lese. Und in diesem auch sehr dünnen, leicht und schnell zu lesenden Heft erklärt oder erzählt Julia Ingold, wie sie mal wieder den feministischen Klassiker A Room of One's Own, ein Zimmer für sich allein von Virginia Woolf liest.
And Five Guineas.
Ja.
Das muss man immer dazu sagen, man vergisst das immer, dass ja Virginia Woolf noch ein bisschen Geld, also das Zimmer und ein bisschen Geld bräuchte man, dann wäre man glücklich.
Das stimmt, genau. Also sie liest diesen Text von Virginia Woolf nochmal. Und beim Lesen kommt sie so ins Nachdenken, dass sie ja früher schon auch gerne Bücher von Männern gelesen hat und das jetzt nicht mehr tut und zeichnet dann so nach, wie das dazu kam, dass sie eben keine Bücher oder keine Literatur von Männern mehr liest und kommt dann auch dazu zu erklären, warum das im Zweifelsfall immer besser ist, ein Buch einer Frau zu lesen. Auch hier habe ich einen kurzen Ausschnitt, damit ihr wisst, was euch erwartet. Solange nur Männer menschliche Stimmen haben, die jeden Diskurs dominieren, müssen wir Kämpfe ausfechten, um andere Stimmen zu hören und hörbar zu machen. Alle anderen Stimmen, nicht nur weibliche. Solange wir bewusst bestimmte Stimmen fördern müssen, weil sie sonst untergehen, kommen wir nicht umhin, darauf zu achten, wen wir lesen, und im Zweifel nicht männliche Stimmen vorziehen. Sie kommt dann zum Ergebnis. Ich lese lieber einen dilettantischen Debütroman mit der Wut und der Brisanz einer jungen Frau oder mit der Perspektive einer erfahrenen Frau, die mit hohem Reflexionsniveau die Geschichte ihres Kampfes erzählt. Ich lasse mir lieber von Liv Strömquist erklären, was Erich Fromm meint, als ihn selbst zu lesen, weil sie ihn durch die Brille der weiblichen Erfahrung filtert. Da sind Ketten, die Männer nicht kennen und die ich in den Texten von Frauen spüre, wie daran gerüttelt wird. Wenn wir all die Männer lesen, die unseren literarischen Kanon und unsere Lektürelisten verstopfen, dann entgeht uns so viel. Die Lektüreentscheidung ist, wie alles immer, politisch.
Absolut politisch.
Ja.
Und ein Teil dieses Podcasts, die Leserinnen, ist ja auch, dass wir, wenn wir Bücher von Männern besprechen, dann ist das eine sehr große Ausnahme.
Ja.
Tatsächlich hatte ich in meinem Bücherregal gestern ein Buch von einem Mann in der Hand. Ich glaube, es will feministisch sein. Es ist sogar ein bisschen lila. Und dann dachte ich so, Mensch, da hast du aber mal Glück gehabt. Also wirklich in dem Moment, wo ich es in die Hand genommen habe, ja, weil sonst habe ich nur noch Frauen und die Enttäuschungen sind auch deutlich weniger. Da ist noch direkt noch ein Buchtipp dabei gewesen. Liv Strömquist kann man immer empfehlen. Ja. Graphic Novels zu feministischen Themen. Und ich dachte auch an Nicole Seifert, Frauenliteratur.
Ja, ja, unbedingt.
Die auch einsteigt in ihr Buch mit einer Selbstreflexion, was sie bis jetzt gelesen hat. Sie hat immer so eine Liste geführt, so wie ihr Vater und Großvater. Und hat festgestellt, es waren ganz viele Männer. Und den Erfahrungsraum von Männern kennen wir alle in- und auswendig. Also genau, wie sich ein Midlife-Crisis-Mann fühlt und was er so für Zwänge und Dränge hat. Ja, das weiß ich. Aber eine Frau in der Geburt, wie die sich fühlt oder in der Menopause, das ist neu.
Genau. Das Buch, oder das ist ja eigentlich kein Buch, es ist ja ein Heft und es ist wirklich auch sehr dünn und es ist eigentlich eher, also ich glaube, der Prozess geht erst los, wenn man es gelesen hat. Weil ich glaube, wer das Buch liest oder dieses Heftchen, geht danach ans Bücherregal und schaut mal, was steht da eigentlich und was lese ich denn so. Und man kommt danach sehr viel ins Reflektieren und Nachdenken und so weiter. Und ich glaube, es ist ein tolles Geschenk für alle, die sich für so Fragen interessieren wie, was gehört denn zum Kanon, oder die sich für so Dinge interessieren wie jetzt gerade diese ganzen Listen, die 100 besten Bücher des Jahres oder der neue Spiegel-Buchpreis oder so. Also diese Überlegungen, was ist denn gute Literatur und was ist denn das, was alle lesen oder alle lesen sollen. Und vielleicht auch für Leute, die grundsätzlich irgendwie in Buchhandlungen gehen und sich die Bestsellerlisten angucken und sich dann daran bedienen, weil sie denken, das wird schon auf jeden Fall was Gutes sein. Mhm. Deswegen, also alle, die sich so für die Frage interessieren, was ist gute Literatur, was sollte man gelesen haben? Da gibt es ja immer so Überlegungen.
Also ein Denkanstoß für Leute, die gerne lesen eigentlich, aber vielleicht manchmal auch diese enttäuschenden Momente haben. Ja. Du hast gerade die Spiegel-Bestsellerlisten angesprochen.
Ja.
Das war ich früher.
Ja, genau. Zu der Frage, was denn gute Literatur ist und was man lesen sollte und so, auch noch ein Tipp. Muss ich das gelesen haben? Von Theresa Reichel. Auch ein ganz toller Band, in dem sie sich eben auch überlegt, was steht denn auf Kanonlisten und Kanonliteratur und warum steht es da und sollte man das weiterhin auf der Liste haben? Und sie macht sich die Mühe und empfiehlt für alle Bücher, die so auf Kanon- und Schullektüren und Universitätslektürenlisten stehen, immer eine Alternative vorzuschlagen. Und das ist wirklich auch ein richtig, richtig toller Band. Theresa Reichel, muss ich das gelesen haben. Genau, also und dieses Buch eignet sich ebenso als alternatives Mitbringsel, wenn man noch irgendwo vor Weihnachten oder zwischen den Jahren oder wie auch immer eingeladen ist, denn es kostet nur 3 €. Kann man also auch der Nachbarin oder so irgendwie schenken.
Schokolade ist so teuer wie nie. Da ist das Buch fast billiger.
Genau, Bücher werden günstiger. Okay, weiter geht's mit einem wunderschönen Buch für alle, die Bücher und Literatur mögen. Book Rebels, 75 Heldinnen aus der Literatur, so sieht es aus. Es ist ein Band des Hansa Verlages, in dem 75 starke, mutige Frauen und Mädchen Literaturfiguren vorgestellt werden, die in dem literarischen Werk, aus dem sie stammen, einfach ihren eigenen Weg gehen. Und die werden immer auf einer Doppelseite vorgestellt. Ich werde euch einfach hier mal für die, die hier sich im Haus mit uns befinden, mal vor so hochhalten. Also es gibt links immer eine wunderschöne Illustration und rechts gibt es die Vorstellung dieser Figur aus dem literarischen Werk. Diese literarischen weiblichen Figuren sind aus allen Epochen, also es geht zeitlich los mit Iphigenia auf Tauris und es geht bis zur Gegenwart, also Katniss Everdeen von Die Tribute in Panem sind auch dabei. Und das ist kein Buch, das man von vorne bis hinten durchliest. Also man geht natürlich nicht hin und liest da ein Porträt nach dem anderen, aber es ist ein wunderschön inspirierendes Buch und es eignet sich total gut, um einfach drin zu blättern und sich Inspiration zu holen, was man denn gerne lesen würde. Der Verlag sagt, es ist geeignet für Menschen ab 10. Ich finde, es ist schon geeignet für Menschen ab 8, wenn die sich gerne mit Literatur beschäftigen, weil man darin eben blättern kann und dann stößt man auf Figuren, die vielleicht interessieren und dann kommt man auf andere mögliche Bücher, die man lesen möchte und am Schluss hat man vielleicht 75 Bücher, die man gerne lesen möchte und alle enthalten tolle, vorbildhafte weibliche Figuren, um die es geht. Grundsätzlich finde ich auch, dass es auf jeden Fall auch für Erwachsene geeignet ist, weil es auch wunderschön ist, wenn man da Figuren wiederfindet, Freundinnen wiederfindet, die man selber gerne gelesen hat früher. Also eine meiner absoluten Lieblingsfiguren als Kind in der Literatur war Anne of Green Gables. Und die hat hier auch eine Seite. Die sieht so aus. Und es gibt dann immer eben, wie gesagt, so eine kleine Zusammenfassung, dass man weiß, wer ist denn die Figur. Und unten auf der Seite gibt es dann immer ein Zitat aus dem Buch.
Für alle, die jetzt zu Hause zuhören, da könnt ihr jetzt natürlich die Seite nicht sehen. Die ist ganz in grün gehalten. Man sieht Anne oben auf dem Dach sitzen eines Hauses und um sie rum fliegen Vögel. Das hat ganz viel mit Freiheit und mit Wind und mit eben der Widerspenstigkeit zu tun, die man von Anne kennt.
Genau. Wunderschöne Illustrationen in dem Buch von Felicitas Horst Schäfer. Man muss ja auch immer die Illustratorinnen nennen, finde ich. Und dann kriegt man so eine kleine Zusammenfassung, wer einen da erwarten würde, wenn man das Buch liest. Bei Anne of Green Gables lautet die Zusammenfassung folgendermaßen. Mit 11 Jahren kommt die weise Anne Shirley auf die Farm Green Gables in Avonlea, Kanada, als sie von Marilla und Matthew Cuthbert adoptiert wird. Die alternden Geschwister hatten eigentlich einen Jungen gewollt, der auf der Farm helfen kann, aber das Mädchen mit den roten Haaren wirbelt sich schnell in ihre Herzen. Anne redet für ihr Leben gern, stellt unzählige Fragen und Träumen bringt ihr genauso viel Freude wie das Leben selbst. Für alles erfindet sie neue, sprechende Namen. Der blühende Baum vor ihrem Fenster heißt Schneekönigin, der Weiher der Nachbarn ist für sie der See der glitzernden Wasser. Im Birkenhain baut sie sich eine eigene, verwunschene Spielwelt. Sie streckt vor nichts zurück, auch nicht davor, als Mutprobe auf den Dachfürst zu klettern. Anne ist wissbegierig und lernt gern. Es macht ihr viel Spaß, sich zu messen. Wer bekommt bessere Noten, sie oder ihr Klassenkamerad Gilbert? Sie ist oft ehrlicher, als es anderen lieb ist. Das hindert sie aber nicht daran zu sagen, was sie denkt und empfindet. Sie scheut es nicht, sich zu wehren. Weder als eine Freundin von Marilla sie kränkt, noch als Gilbert sie aufzieht. Genauso mutig ist sie, wenn es um andere geht. Wenn jemand Hilfe braucht, ist Anne sofort zur Stelle. Als sie und ihre Busenfreundin Diana deren Tante Josephine aus Versehen erschrecken, nimmt Anne die Schuld auf sich, um Diana zu schützen und kann sich sogar mit Josephine anfreunden. Ihre Lebensfreude steckt schon bald ganz Avonlea an. Und das Zitat, das dann unten auf der Seite steht, ist: Wie soll man Dinge herausfinden, wenn man keine Fragen stellt? Wunderschönes Zitat, finde ich.
Da sind aber jetzt nicht nur weibliche Autorinnen, weil die große Literatur der Welt ist ja doch auch immer noch im Kanon von Männern.
Genau, es sind nicht nur weibliche Autorinnen, aber es sind nur weibliche Figuren. Mhm. Das ist das Entscheidende. Das Buch eignet sich total gut als Geschenk für alle, die Literatur lieben. Wie gesagt, auch auf jeden Fall für Erwachsene. Ich finde, es eignet sich aber auch super für Kinder, die vielleicht nicht so gern lesen. Weil dadurch, dass immer nur eine Seite Text ist und man so drin blättern kann, sie darin so stöbern können, bis sie vielleicht von einer Illustration angesprochen werden und dann sich diese Geschichte dieser Figur auf der Illustration anschauen und dann vielleicht sich für dieses Buch interessieren. Also es ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man ein Kind, das jetzt nicht begeistert liest, beschenken möchte. Und dann so auch so raten muss, wofür sich dieses Kind jetzt vielleicht interessiert. Und hier hat das Kind die Auswahl aus 75 Handlungen, die ja auch beschrieben werden, und kann so von vorne nach hinten blättern und immer mal wieder reinschauen und sich mal wieder inspirieren lassen fürs nächste Buch und so. Und das finde ich einfach, es ist ein guter Anstoß. So.
Und irgendwie sucht man ja auch immer, Entschuldigung, die Erkältung heute, ich weiß nicht, aber man sucht ja immer Identifikation.
Genau.
Und man hat oft als heranwachsender Mensch ja auch das Gefühl, so jemand wie mich gibt es nicht nochmal.
Richtig, ja.
Und dann ein bisschen zu blättern, ist wirklich spannend. Das erinnert auch ein bisschen an Good Night Stories for Rebel Girls.
Genau, ist aus der gleichen Reihe. Mhm. Ja. Nur dieses Mal halt Book Rebels. Deswegen.
Großartig.
Ja, genau.
Und vor allem ein Buch, das man wirklich fast jedem schenken kann.
Ja, und das man auch für immer hat. Also ich glaube, das ist ein Buch, wenn man das als Kind geschenkt bekommt, das sortiert man auch nicht aus. Das behält man.
Es ist wie so ein bisschen so ein Kanon der starken Frauencharaktere.
Genau.
Bei dem neuesten bin ich schon ganz gespannt. Das war schon vorgeschlagen für den Buchclub. Mhm. Ist es dann aber nicht geworden. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu erzählst.
Okay. Das nächste Buch heißt Bye Bye Lolita von Lea Ruck-Paul. Lea Ruck-Paul ist eine Schauspielerin, Theaterschauspielerin, die mit Schreiben angefangen hat für die Bühne, also zuallererst auch Dramen geschrieben hat und dann diesen ersten Roman geschrieben hat, Bye Bye Lolita. Und der Titel sagt es schon, Es ist ein Roman, der natürlich Bezug nimmt auf den Roman Lolita von Nabokov aus dem Jahr 1955. Ich hoffe, ich spoilere jetzt niemandem irgendwie Lolita, falls ihr das noch nicht gelesen habt, aber ich muss das sagen, sonst ergibt alles, was ich danach sage, keinen Sinn. Im ursprünglichen Roman Lolita von Nabokov stirbt Lolita am Schluss. In diesem Roman von Lea Ruck-Powell ist die Grundidee, dass sie diesen Tod nur vorgetäuscht hat, um der Situation, in der sie sich befindet, zu entfliehen. Und wir haben dann hier in diesem Roman eine Frau, Dolores, das ist ja ihr eigentlicher Name, Lolita ist ja nur der Spitzname, sie heißt eigentlich Dolores. Und wir haben hier eine Frau im mittleren Alter, die anfängt zu schreiben, um sich endlich von diesem Trauma, das sie als Kind, als junges Mädchen erlebt hat, zu lösen. Was so toll ist, ist, dass wir Dolores als ganze Figur erleben und erlesen. Denn in Lolita ist sie ja nur beschrieben durch die Augen von Humbert Humbert. Also das, was er wahrnimmt, wird beschrieben und alles andere fällt raus. Und hier haben wir sie als komplexe und abgerundete Figur. Wir erfahren auch zum Beispiel ganz viel über sie aus der Zeit, bevor Humbert Humbert bei ihnen zu Hause als Untermieter einzieht. Also ihre Kindheit davor, das Verhältnis zu ihren Eltern, das Verhältnis zu ihrem kleinen Bruder, der dann ja leider ums Leben kommt, das sehr, sehr schwierige und toxische Verhältnis zu ihrer Mutter, was im Roman Lolita alles keine Rolle spielt, weil er das nicht wahrnimmt oder nicht für ausreichend berichtenswert hält. Interessant ist, dass Lea Ruck-Powell in einem Interview gesagt hat, das sei kein feministischer Roman, das sei ein Roman über die Freiheit. Und ich finde aber, das schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Also wenn sie sich befreit von diesem Trauma, von diesem Mann, von diesem Missbrauch, den sie erlebt hat, dann finde ich das durchaus feministisch. Aber ihr war es offensichtlich wichtig, das klarzustellen. Ich habe es trotzdem in meine Liste aufgenommen.
Aber ist nicht Feminismus ein Stück weit auch genau das, Freiheit?
So sehe ich es auch.
Und gerade eben so eine Figur wie die Lolita, die ja Blaupause ist für so viele verquere, pädophile Gedankenkonstrukte von Menschen männlichen Geschlechts. Also der, die Befreiung zu geben, ihre eigene Geschichte zu erzählen, allein schon die literarische Idee finde ich ja großartig.
Ja, eben.
Und allein das ist ja schon feministisch.
Genau.
Ihr aus dieser Subjektrolle rauszuhelfen, sondern sie zu einem, aus der Objektrolle rauszuhelfen, sie zu einem Subjekt zu machen, zu einer handelnden Person mit Gedanken, mit Gefühlen und mit einem Trauma.
Genau. Und ihr eben eine eigene Stimme zu geben, die sie sonst nicht hätte. Auch hier habe ich eine kleine Stelle ausgesucht zum Vorlesen. Meine letzte Begegnung mit Humbert Humbert liegt 21 Jahre zurück. Jahre, in denen ich versucht habe, Dolores zu sein. Aber ich kann Lolita nicht abschütteln. Andere Menschen haben eine chronische Krankheit, mit der sie sich ein Leben lang abmühen. Ich habe Humbert Humbert. Zu den Symptomen zählen Erbrechen, Depressionen, Taubheitsgefühle, Vergesslichkeit, Veränderung der Persönlichkeit. Aber jetzt schreibe ich ihn aus mir heraus. Ich schreibe so lange, bis er sich endgültig verpisst hat. Das kann dauern. Ich schreibe in sein Tagebuch. Ein Taschenkalender, dessen kunstlederner Einband schon porös und grau ist, weil ich ihn durch mein Leben schleppe. Wie einen kostbaren Besitz habe ich den Kalender in meiner Schreibtischschublade eingeschlossen und doch besitze ich ihn nicht. Ich werde von ihm besessen. Ich bin zu feige, darin zu lesen. Humberts Aufzeichnungen, Kürzel, dann elegante Schwünge einer hart erarbeiteten Handschrift. All das ist winzig, kaum zu entziffern mit bloßem Auge. Gelesen habe ich immer noch keine Zeile. Aber ich schreibe. Da sind eine Menge leerer Seiten übrig. Von hinten beginnend schreibe ich mich an ihn heran. Ich verspreche mir selbst, dass ich den Mut haben werde, seine Notizen zu lesen, wenn sich unsere Aufzeichnungen treffen.
Oh, allein das ist schon so ein starkes Bild.
Genau. Also sie nähert sich eben auch von hinten aus der Geschichte heraus, aus ihrem Jetzt heraus nähert sie sich zurück an die Zeit, als sie eben ein Kind war und schreibt in diesen Taschenkalender, den sie ihm gestohlen hat.
Sind da harte Stellen drin?
Ja.
Also nichts für zarte Gemüter.
Nein,
muss sich damit auch auseinandersetzen.
Auf jeden Fall. Es ist ein anspruchsvolles Buch, es ist ein provozierendes Buch, es ist ein drastisches Buch. Es ist ein Buch, das sich auf jeden Fall eignet für Leute, die sich von Literatur gerne herausfordern lassen. Mhm. Es ist ein Buch für Menschen, die sich für Literatur begeistern und die so Spielereien mögen, dass man einen Roman oder eine Geschichte aus der Sicht einer Figur erzählt, die es schon in einem anderen Roman gibt. Das gibt es ja öfter mal, dass irgendwie eine Figur nochmal quasi benutzt wird, um aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Aber es ist, wer Lolita kennt, weiß es, es ist ein drastisches Buch und es hat drastische Stellen. Die Triggerwarnung müssen wir, glaube ich, da wirklich dazu sagen. Aber wenn jemand wirklich in dem Thema Feminismus und Frauen erobern sich ihren Platz und ihre Rechte zurück, wirklich schon drin ist und bei den anderen Büchern, die ich bisher jetzt vorgestellt habe, vielleicht hat immer gesagt, ja gut, ja, kenne ich schon, weiß ich schon und so weiter, dann ist es, glaube ich, ein wirklich bereicherndes Buch und dann ist es ein gutes Geschenk.
Auf jeden Fall ein großartiger Spin, finde ich,
ja,
auf die Geschichte und damit schon sehr interessant, glaube ich, für viele, ja, feministische Leserinnen.
Auf jeden Fall.
Und natürlich ein pinkes Cover.
Pinkes Cover.
Damit wir auch als Feministinnen gleich erkennen, welche Bücher vor uns sind.
Genau. Jetzt kommt ein Buch mit Regenbogencover. Genau, jetzt kommt ein Buch für alle, die Jugendliche und junge Menschen beschenken müssen oder dürfen. People Pleaser von Anna Dimitrova, Untertitel Eine für alle und alle für sich. Das ist ein Buch aus der Young Adult Genre-Reihe. Young Adult ist ja ein Genre, das junge Menschen inzwischen sehr, sehr gerne lesen. Also so Romane, die Hauptfiguren haben zwischen, ich würde sagen, 15 und 25. Und die aber häufig so die Problematik haben, wie die Figuren dargestellt werden. Also die männlichen Figuren in Young Adult Romanen sind häufig sehr toxische männliche Figuren, so Bad Boy Charaktere, die eigentlich, Entschuldigung, absolute Kotzbrocken sind und aber trotzdem da als die totalen Traummänner verkauft werden.
Weil man sie retten kann und es sind einfach nur einsame Wölfe,
genau,
okay.
Genau, und die ändern sich dann, und wenn sie die richtige
süß
finden und so. Und die Frauen, die Mädchen, die Hauptfiguren, die haben immer so ein bisschen so eine Prinzessinnen, wie soll ich sagen, eine Prinzessinnen-Charakteristik und werden dann so gerettet vom Prinz auf dem weißen Pferd und so und
es kann auch nur eine geben und es dauert manchmal ein bisschen, bis er es erkennt, dass sie,
ja,
strahlt,
genau,
und glänzt.
Ja, so, ja. Wir verstehen uns. Und dieser Roman ist so großartig, weil es auch ein Young Adult Roman ist, aber er ist halt mal anders. Er ist auch von einer deutschen Autorin geschrieben, Anna Dimitrova, und er spielt in Deutschland. Das sollte man auch als lobend erwähnen, denn also Young Adult wird meistens von Autorinnen geschrieben und auch deutsche Autorinnen lassen diese Young Adult Romane immer in den USA spielen. Ich weiß nicht warum, aber die sind dann auch immer in New York und in Brooklyn und im Central Park trifft man sich beim zufälligen Gassigehen mit dem Hund und ach ja.
Liegt bestimmt an der Recherchereise, die man dafür braucht.
Möglich, möglich. Ich glaube, es liegt so an den Netflix Highschool Filmen und so. Wie auch immer, auf jeden Fall spielt dieser Roman in München. Anna Dimitrova weiß, wovon sie schreibt. Sie schreibt über München und das finde ich schon mal lobenswert. Aber was ich viel lobenswerter finde, ist die Handlung. Denn es geht um Nina. Nina, die Hauptfigur, die kümmert sich um alles und jeden, hilft sowieso immer und überall. Deswegen auch der Untertitel Eine für alle und alle für sich. Am meisten kümmert sie sich um ihre Freundin Theo. Die kennt sie schon sehr lange und Theo war eigentlich auch immer eine ganz normale, liebe, brave, unauffällige Mitschülerin und brave Münchnerin, die eben da so mit Nina ein ganz normales Leben geführt hat. Und jetzt scheint aber irgendwas passiert zu sein, was Nina nicht weiß, weswegen Theo sich plötzlich so wie eine absolute Rebellin verhält, in der Schule ständig negativ auffällt und sich jetzt auch noch einen absoluten Bad Boy als Freund gesucht hat aus der Schule, der so ziemlich alle Red Flags dabei hat, die man so finden kann. Und Nina erkennt die auch alle und versucht also Theo jetzt vor diesem Typen zu retten. Das ist, finde ich, schon mal großartig, weil es endlich mal mit diesen Young Adult Klischees aufräumt. Es hat dann noch sehr viel schöne Nebenhandlungen. Es ist ein unheimlich diverser Roman. Es geht um das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen. Es gibt die verschiedensten Lebensformen. Es gibt queere Charaktere. Es gibt authentische Jugendsprache, die von Jugendlichen als Jugendsprache wahrgenommen wird. Es ist das absolute Lieblingsbuch meiner 14-jährigen Tochter, die gesagt hat, ein besseres Buch hat sie seit langer Zeit nicht gelesen. Und sie sagt auch über die Sprache, das ist eben nicht so, dass irgendwie eine Erwachsene geschrieben hat, wie sie denkt, dass Jugendliche reden, sondern es ist wirklich so, wie Jugendliche reden. Und es gibt durchaus auch eine romantische Handlung, aber die ist halt weder toxisch noch irgendwie so märchenhaft überhöht, sondern einfach ganz normal. Und das ist einfach alles insgesamt sehr, sehr schön.
Und trotzdem ist es spannend. Also deine Tochter fand es ja trotzdem interessant.
Mega. Und ich habe sie dann gefragt, was ich vorlesen soll. Und dann hat sie ewig lang überlegt, bis sie sich dann festgelegt hat auf bitte die erste Seite.
Ist ein Klassiker.
Ja, genau. Und die erste Seite lautet folgendermaßen. Hier im Kartoffelland gibt es genau zwei Arten von Menschen. Die Verrückten, die ihre Probleme einsehen und zur Therapie gehen. Und die Harten, die lieber heimlich in der Dusche weinen. Zu wem du gehören willst, musst du ziemlich früh entscheiden. Mir passierte es vor 2 Jahren, als ich eine Down-Phase hatte und nichts mit mir anzufangen wusste. Ich hatte 2 Optionen. Den Ursachen auf den Grund gehen und mir eine Therapeutin suchen oder den Pro-Tipp meines Onkels annehmen und mich für eine Ballsportart anmelden. Eine harte Wahl, vor allem wenn man bedenkt, dass er nach jedem Fußballspiel einen Nervenzusammenbruch kriegt, egal ob sein Team gewinnt oder verliert. Doch scheinbar steht es für meine Familie außer Frage, Schwäche zu zeigen und fremde Hilfe zu akzeptieren. Wir sind tough. Wir heulen nicht, wenn unsere Haustiere sterben und erst recht nicht, wenn unsere Partner uns verlassen. Nein, nein, wir bleiben ruhig. Wir bleiben cool. Und wir tun so, als hätten wir was im Auge, während wir uns einen neuen Hamster kaufen und im Freundeskreis erzählen, dass Nick aus der B sowieso nicht der Richtige war.
Oh. Müssen wir da direkt das Kind in die Heimat finden dazu empfehlen? Alle Glaubenssatzdinge gleich auf der ersten Seite.
Ja, aber wie gesagt, Nina hat das alles erkannt. Nina als Jugendliche hat sowohl erkannt, wo die Fehler in Anführungszeichen bei Theo liegen, als auch bei ihrer eigenen Familie. Und deswegen versucht sie überall zu helfen. Aber sie lernt im Laufe des Romans auch, dass es gut ist, sich um sich zu kümmern. Was natürlich auch eine sehr wichtige Lektion ist.
Großartig.
Genau. Ich würde das Buch allen schenken, die gerne Young Adult Romane lesen, damit sie endlich mal einen guten Young Adult Roman lesen und damit sie von diesen negativen Männerfiguren wegkommen.
Ganz wichtige Frage. Sind juicy Stellen damit drin? Ich frage für jemanden, der vielleicht Interesse hätte an dem Buch, aber juicy Stellen sind tabu.
Ich würde jetzt eher nein sagen.
Okay, gut.
Ja. Also. Ich meine, es gibt eine Liebeshandlung, aber
mehr
schön
so auf
und,
Korean Love Story
leben. Ja, ja, genau.
Sie mögen sich und man weiß es.
Ja,
okay,
ja,
gut.
Genau.
Ja, sehr schön.
Also, das ist der Tipp für die, die die Jugendlichen beschenken sollen.
Muss vielleicht auf eine meiner Listen. Mal gucken.
dann habe ich einen Tipp für alle diejenigen, die jemanden beschenken dürfen, der sich für Geschichte interessiert. Eine Geschichte des Römischen Reiches in 21 Frauen von Emma Southen.
Ich finde den Titel jetzt nur so, ich bin sicher, der hatte einen ganz coolen englischen Originaltitel. Aber durch die Geschichte in 21 Frauen finde ich so, da klingt irgendwie was an, woran ich nicht so richtig erinnert werden möchte.
A History of the Roman Empire in 21 Women.
Ja, es wird nicht besser. Das hätte man auch vielleicht ein kleines bisschen, also ich, ja. Wir lassen es jetzt mal stehen. Vielleicht habe ich einfach wilde Assoziationsketten in meinem Hirn, die
richtig,
nicht normal sind.
Wir hoffen, der Aufbauverlag hört uns zu und überdenkt für weitere Ausgaben eventuell den Titel. also dieses Buch erzählt aus dem Römischen Reich. Die Autorin hat sich 21 Frauenfiguren aus der Geschichte vorgenommen. Es geht um die Zeit 750 vor Christus bis 414 nach Christus, also Königreich Rom bis zur Spätantike. Und sie gibt diesen Frauenfiguren eine Stimme, denn die kommen ja üblicherweise in der Geschichtsschreibung nicht zu Wort. Leider, aber wissen wir ja. Und sie erzählt eben nicht nur deren Leben, was schon interessant genug wäre, eben von 21 Frauen, deren Geschichte man bisher nicht kannte, das Leben zu erzählen, sondern indem sie eben dieses Leben oder diese Lebensgeschichten der 21 Frauen über diese Zeit hinweg erzählt, erzählt sie damit gleichzeitig so die Entwicklung der Rolle der Frau in der Zeit, in im Römischen Reich. Und das gleicht wunderbar all diese typisch patriarchalischen Geschichtsbücher aus, die Menschen, die sich für Geschichte interessieren, meterweise im Regal haben. Also ich packe jetzt auch mal meine Klischees aus. Es sind ja häufig, ich würde behaupten, so Männer um die 50 aufwärts, die sich für bestimmte Epochen der Geschichte total interessieren. Und meistens erfahren das dann alle, die sie kennen, und dann kriegen die ständig zu diesen Epochen alle möglichen Bücher geschenkt, weil man dann halt weiß, ah ja, der interessiert sich für das Mittelalter oder der interessiert sich für die Renaissance und so. Und dann alle, die ihn beschenken müssen, wissen dann schon, ah ja, super, hier ist ein neues Buch rausgekommen zu dem Thema, das ist der Markt, dann schenken wir das dem. Und diese Bücher sind aber eben einfach immer auf Männer und die Geschichte der Männer und männliche Figuren der Geschichte fokussiert. Und deswegen eignet sich das super für Menschen, die sich für Geschichte interessieren, weil egal wie viele Geschichtsbücher die schon haben, das haben die bestimmt nicht.
Und dann ist wieder so schade, dass auch dieses Cover in unseren klassischen feministischen Bücherfarben gehalten ist.
Immerhin ist es hinten knallorange.
Ja, aber ich glaube, orange haben wir inzwischen auch übernommen. Ja, okay. Also wäre es dunkelblau oder grün oder grau.
Ja, aber das ist ja schon fast. Also der Rücken ist so sehr dunkles Lila, man könnte es fast als dunkelblau bezeichnen.
Meinst du, es fällt nicht unangenehm auf, wenn Geschichtsfreak das dann in seinem Buch stehen hat?
Aber man findet es dann auch wieder schnell in seinem Regal, wenn man noch was nachlesen will. Ich lese euch einen Ausschnitt vor. Wie gesagt, sie hat eben 21 Frauen ausgesucht. Es geht hier um eine Frau namens Julia Caesar. Nicht mit Julius Caesar zu verwechseln, ihr werdet es gleich hören. Als Julia am Ende des Jahres 39 vor Christus geboren wurde, nannte man sie Julia Caesari Filia, Julia Tochter des Caesar. Denn ihr Vater befand sich gerade in der zweiten seiner vielen Lebensphasen und war zu dieser Zeit unter dem Namen Gaius Julius Caesar bekannt. Es war aber nicht der Julius Caesar, an den ihr wahrscheinlich gerade denkt. Hier handelt es sich um dessen posthum adoptierten Sohn, der als Gaius Octavianus Turinus das Licht der Welt erblickte und uns schon im vorangegangenen Kapitel begegnet ist. Als Julia 11 Jahre alt war, passte man ihren Namen dem ihres Vaters an, der gerade seine dritte Transformation durchmachte. Aus Octavianus wurde Caesar und aus Caesar schließlich Augustus, was Julia zu Julia Augusti Filia, Julia Tochter des Augustus, machte. Julia wurde geboren, als ihr Vater ungefähr die Hälfte seiner Evolutionsreihe vom ungelenken, kränklichen Teenager zum großen Augustus hinter sich hatte, am Ende seiner zweiten Ehe. Und damit meine ich wirklich genau am Ende. Noch am Tag ihrer Geburt reichte Julias Vater die Scheidung von seiner Frau Scribonia ein. Während sie sich gerade von den Strapazen ihrer dritten Geburt erholte, die sie ohne Schmerzmittel wohlgemerkt überlebt hatte, ihre nur ein paar Stunden alte Tochter im Arm, beendete er die gemeinsame Ehe, weil sie ihm nicht länger von Nutzen war.
Was wäre der Nutzen gewesen, mehr männliche Nachkommen?
Ja.
Es waren nur,
selbstverständlich,
nur Mädchen.
Genau. Aber das ist das, was ich meine. Also eigentlich wird die Geschichte von Julia Caesar hier erzählt, aber es geht eben auch um die Rolle der Frauen und was für Rollen und was für Rechte oder eben nicht sie hatten. Und es geht eben dann zum Beispiel auch um ihre Mutter und so weiter. Und wenn man dieses Buch von vorne bis hinten durchgelesen hat, dann erfährt man einfach unglaublich viel darüber, was die Frauen im Römischen Reich
nicht konnten und durften.
Ja, letztlich, ja. Du hast es klarer ausgedrückt als, ja, genau.
Aber ich meine, wir kommen ja hier aus dem Schwäbischen. Der Limes ist nicht weit. Wir waren alle mit der Schule im Limes-Museum. Es gibt genug Geschichtslehrer, die totale römische Reich-Freaks sind, die da immer wieder drauf rumreiten. Wir haben so viel gelernt darüber. Allein diese 1,5 Seiten, die du da gerade vorgelesen hast, da dachte ich gerade so, aus dieser Sicht habe ich das noch nie erzählt bekommen.
Genau.
Nichts davon.
Genau. Und all diese Geschichtslehrer sollten dieses Buch zu Weihnachten kriegen.
Also, wenn dein Mann, dein Onkel, dein Bruder Geschichtslehrer ist,
ja,
dann ist das das perfekte ideale Weihnachtsgeschenk.
Genau.
Es hat auch die perfekte Geschichtsbuchgröße, finde ich.
Ja.
Das muss ja schon so eine gewisse Wuchtigkeit haben, anders als die kleinen Hefte, die wir vorher in der Hand hatten.
Genau.
Da ist auch ein klassisches Motiv, ein Mosaik vorne drauf, so wie man sich das vorstellt. Und ich hatte schon so eine kleine Leseprobe zu Hause und eventuell wächst jetzt gerade meine persönliche Weihnachtswunschliste. Das ist für mich ein sehr defizitärer Abend oder vielleicht schlage ich es auch dem Buchclub vor, vielleicht können wir es zusammen lesen, das fände ich auch sehr schön.
Ja.
Großartig.
Also es ist wirklich, es gibt unheimlich viel her.
Und das ist ja so ein Steckenpferd von mir. Ich würde ja gerne die ganze Menschheitsgeschichte nochmal neu erzählt bekommen. Weil je mehr man sich mit dem Thema Feminismus und auch gerade Geschichte auseinandersetzt, desto mehr hat man das Gefühl, dass uns die ganze Zeit immer nur die Männergeschichten erzählt wurden. Das ist ja zum Beispiel auch ein Kern von feministischer Außenpolitik, dass ja auch Kriege nur aus Männersicht erzählt wurden. Und da gibt es noch so viele Geschichten, die wir eigentlich noch hören müssen und sollten, damit wir Frauen überhaupt uns irgendwo verwurzelt und verankert auch sehen in der Geschichte, finde ich. Also auch für diese Frauen wie mich ist es offensichtlich ein sehr gutes Buch.
Genau, es gibt bei Aufbau übrigens auch ein vergleichsweises Buch über das Mittelalter. Femina ist der Titel.
Stimmt, daran hat mich das auch erinnert.
Ja.
Großartig.
Also falls die zur Geschichte zu beschenkenden Menschen sich eher fürs Mittelalter interessieren.
Oder
auch
bald Geburtstag haben, dann kann man direkt das nächste Buch dem geschichtsverrückten Cousin schenken.
Ja.
Großartig.
Ja, so ist es. Dann habe ich natürlich auch einen Krimi dabei. Ist ja auch wichtig.
Feministischer Krimi.
Ganz, feministischer
ganz spannendes
Krimi.
Thema.
Ja, ein feministischer Krimi. Es handelt sich um, der Titel ist auch auf Deutsch, also bei der deutschen Ausgabe ein englischer Titel. Before We Were Innocent von Ella Bermann. Es ist ein Roman, der auf zwei Ebenen spielt. Einmal in der Jetztzeit und er wird erzählt aus der Sicht von Bess. Und vor Bess Tür steht plötzlich ihre Freundin Joni, die sie seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hat. Vor 10 Jahren war das Ende ihrer Schulzeit und Bess und Joni waren im Urlaub im Sommer in Griechenland zusammen mit ihrer dritten besten Freundin Evangeline. Und in diesem Urlaub ist diese dritte Freundin ums Leben gekommen. Wir wissen nicht warum zu Beginn des Romans. Wir wissen auch nicht, woran sie gestorben ist. Wir wissen nur, dieser Todesfall hat dazu geführt, dass eben auch die Freundschaft zwischen Bess und Joni zerbrochen ist und die beiden 10 Jahre lang keinen Kontakt mehr hatten. Und jetzt steht Joni also überraschend vor Bess Tür und sagt ihr, ihre, also Jonis Verlobte, sei verschwunden. Und sie bräuchte jetzt ein Alibi von Bess. Bess möge doch bitte sagen, Joni sei schon seit 4 Stunden bei ihr gewesen. Und danach haben wir einen Roman, der immer auf zwei Ebenen spielt. Einmal in der Gegenwart, Bess und Joni und die Frage, wo ist diese Verlobte, was ist mit der, hat Joni was damit zu tun oder nicht, ist die einfach so selber abgehauen oder ist der womöglich was zugestoßen, wenn ja, wer war dran schuld und so weiter. Und auf der zweiten Ebene, das spielt eben während diesem Sommerurlaub dieser drei jungen Mädchen. Und wir wissen die ganze Zeit, am Ende dieses Urlaubs wird dieses dritte Mädchen sterben. Wir wissen aber nicht, warum. Und das wird parallel erzählt. Es ist ein super spannender Roman, der echt viele gute Plot-Twists hat. Also ich hatte an manchen Stellen oder mehreren Stellen immer so das Gefühl, ah, jetzt habe ich es, das ist es bestimmt. Oder jetzt kommt bestimmt raus, es war diese Person. Oder jetzt erfahren wir bestimmt gleich das. Und jedes Mal war es eben nicht so. Und es fesselt total. Aber man muss noch Folgendes dazu sagen. Es ist zwar ein Krimi, aber er ist jetzt nicht super blutrünstig oder so. Und man kann diesen Roman auch echt gut lesen, wenn man jetzt nicht die klassische Krimi-Leserin ist. Denn es ist gleichzeitig auch ein echt guter Roman über die Dynamik von Frauenfreundschaften.
Oh.
Also sowohl in der Vergangenheit, weil diese drei Mädchen, das wird auch so erzählt, die kommen am Anfang aus 3 verschiedenen Cliquen an dieser Schule und dann werden sie trotzdem zu den 3 besten Freundinnen. Und das wird eben erzählt und untersucht, warum kam das so. Und es geht eben dann auch um die Freundschaft, die jetzt sich ja wieder bildet in der Gegenwart. Also man kann auch, wenn man nicht gerne Krimis liest, den Roman lesen als echt guten Roman über eine Frauen- oder über mehrere Frauenfreundschaften in dem halt auch Leute sterben. So, geht auch.
Ja, gut, aber trotzdem finde ich es immer noch spannend.
Ja, ja, es ist auf jeden Fall spannend. Als Ausschnitt zum Vorlesen habe ich die Stelle, in der Joni eben überraschend 10 Jahre, nachdem sie sich das letzte Mal gesehen haben, vor der Tür von Bess steht. Jonis Begrüßung hätte zwar viel schlimmer ausfallen können, aber ich merke trotzdem, dass ich mich auf einmal mit ihren Augen sehe. Ich frage mich, ob sie die erdrückende Eintönigkeit des Lebens am Salton Sea jetzt schon spüren kann. Es ist Einöde oder Paradies, je nachdem, was einen hierher verschlagen hat. Ich brauche deine Hilfe, sagt Joni dann. Ich denke an den Geist zwischen uns. Wie wir zu dritt schweißverklebt und sonnenverbrannt, unsere Körper gelöst von billigem Bier unter einem Dach aus Palmwedeln zu unserem Lieblingssong tanzten. Oder wir lagen bäuchlings nebeneinander auf unserem Hotelbett, die schmutzigen Füße in die Höhe gereckt, während Joni und ich darum wetteiferten, wer Evangeline als Erste zum Lachen bringen konnte. Dann, unweigerlich, Eves Nacken in diesem unnatürlichen Winkel unter dem dünnsten Mond, den ich je gesehen habe. 10 Sommer, die mir wie 10 Sekunden und 10 Leben zugleich vorkommen. Als Joni einen Schritt auf mich zumacht, weiche ich zurück, aber sie tut so, als habe sie es nicht bemerkt. Genauso wie ich vorgebe, ihre zitternde Hand nicht zu bemerken, die mit dem Knopf ihres weißen Leinenhemdes spielt. Ich denke an das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben und an die grausamen Dinge, die wir beide gesagt haben, obwohl wir wussten, dass wir sie nie wieder ungeschehen machen könnten. Ich denke an alles, was ich verloren habe, während Joni aus der gemeinsamen Zeit Kapital schlug, als sei es ihr gutes Recht. Ich denke an das Ende jenes Sommers und spüre die Scham in mir hochsteigen. Es gibt 1000 Gründe, warum ich Joni heute Abend nicht ins Haus lassen sollte, und trotzdem trete ich zur Seite. Komm rein, sage ich.
Ist eine Stelle ganz am Anfang.
Und aber trotzdem schon spannend.
Da bin ich schon voll drin. Es ist ein bisschen so, wie wenn man im Hotel ist und da sind gute Bücher in dieser Hotelbücherei, in der Hotelbibliothek. Und man liest nur so kurz rein und dann möchte man es nicht mehr hergeben.
Das stimmt. Das Buch ist eben mein Tipp, wenn man jemanden beschenken möchte, der oder die gerne Krimis liest. Ist aber auch, wenn man das nicht weiß, ob die Person gerne Krimis liest, weiterer Hinweis wäre, wenn jemand gerne so True Crime Podcasts hört. Mhm. Also so, man weiß, irgendjemand ist ums Leben gekommen und jetzt wird eben wieder aufgedröselt, warum und weshalb und wodurch und so. Wenn das jemand gerne hört, dann eignet sich das Buch auch echt richtig gut. Also es ist wirklich, wirklich fässelnd.
Sehr spannend.
Genau. Und weil wir gerade vorhin schon über Titel gesprochen haben, auch sehr schön doppeldeutiger Titel. Before We Were Innocent, also bevor wir unschuldig waren, oder Before We Were Innocent, also davor waren wir unschuldig.
Ja.
Und ich sage jetzt natürlich nicht.
Auf keinen Fall. Leg das Buch sofort weg. Ansonsten nicht, dass dir jetzt noch was entwischt hier.
Nein, es entwischt mir nichts. Ich zeige als nächstes ein Bilderbuch. Frauenpower, der Kampf um Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Ein sehr, sehr schönes, illustriertes, Bilderbuch, ein Bildband, kann man eigentlich schon fast sagen, der 13 beispielhafte Proteste von Frauen erzählt. Es fängt sehr, sehr früh an mit dem Zug der Marktfrauen nach Versailles 1789 und es endet fast in der Gegenwart, nämlich mit den Demonstrationen im Iran 2022. Und es wird jeweils gezeigt, wie Frauen gekämpft haben seit Jahrhunderten für Bildung, für Rechte, für Chancen, für Freiheit, für Macht, für gleiche Löhne, gegen Ungerechtigkeit, gegen zu wenig Repräsentation und so weiter. Und es hat auch wieder ganz wunderschöne Illustrationen. Ich werde euch hier auch gleich wieder etwas vorlesen und zeige euch schon mal die Seite. Also es gibt immer Text, aber es gibt auch immer wunderschöne Bilder dazu.
Das ihr jetzt natürlich zu Hause nicht sehen könnt,
genau.
Aber das sind wirklich Textbildschere, sage ich jetzt mal. Das passt alles sehr gut zusammen.
Genau. Der Verlag sagt, es sei geeignet für Menschen ab 8. Ich finde, wenn Kinder sich so konkret für eine der Themen darin interessieren, dann kann man das auch schon mit jüngeren Kindern lesen. Einfach, weil es auch nicht in jeder dieser Geschichten um eine klassische Demonstration oder in irgendeiner Weise um gewaltsamen Protest geht, sondern weil es auch um andere Formen des Protests geht. Zum Beispiel das, was ich euch gleich vorlesen werde, da geht es nämlich um die Guerilla Girls, also um diesen Kunstprotest. Und der Teil über die Guerilla Girls beginnt folgendermaßen. Hast du dich mal gefragt, ob die Kunstwerke, die wir in Museen sehen, von Männern oder Frauen geschaffen wurden? Falls ja, dann hast du vielleicht festgestellt, dass die Mehrheit der Künstler männlich ist. Warum? Gab es in der Geschichte der westlichen Welt keine großen Künstlerinnen? Warum sind so viele der bekanntesten Kunstschaffenden männlich und weiß? Und warum werden in der Kunst zwar so häufig nackte Frauen abgebildet, kunstschaffende Frauen und ihre Arbeiten aber nicht ausgestellt? Jahrhundertelang hat man nicht zugelassen, dass Frauen sich weiterbilden, in hohe Positionen kommen oder sich an politischen Entscheidungen beteiligen. Und genauso hat man sie aus der Kunstgeschichte ausradiert oder ihnen weniger Bedeutung zugesprochen als ihren männlichen Kollegen. Im Jahr 1984 organisierte das Museum für moderne Kunst in New York die Ausstellung »An International Survey of Recent Painting and Sculpture«, etwa ein internationaler Überblick über die aktuelle Malerei und Bildhauerei. Gezeigt wurden Werke von 152 meist weißen Männern, aber nur das Werk von 13 Frauen. Da entschied eine Gruppe feministischer Künstlerinnen, dass es an der Zeit war, der Kunstwelt ein paar schwierige Fragen zu stellen. Und dann wird eben nachgezeichnet und erklärt, was die wiederum als Protestformen gewählt haben, die Guerilla Girls. Es ist wirklich auch so ein Buch, das man nicht unbedingt von vorne bis hinten auf einmal durchlesen wird, aber das man wahrscheinlich auch einfach für lange Zeit hat und wo man immer mal wieder einzelne Punkte nachlesen wird oder mal wieder reinschauen wird. Und wie gesagt, der Verlag Prestel sagt ab 8, ich halte es auch wieder für auf jeden Fall auch Erwachsene geeignet. Ich finde sowieso, illustrierte Bücher sind grundsätzlich auch für Erwachsene, auch Bilderbücher sind auch für Erwachsene. Und es ist auf jeden Fall für Menschen gemacht, die sich für Zusammenhänge, für Hintergründe, für Protest in all seiner Form und für Frauenaktivismus interessieren. Deswegen
ist auch ein schönes Buch, finde ich, für Erwachsene.
Auf jeden Fall.
Und wer sich jetzt total neugierig geworden für Kunst und Frauen interessiert, gerade Mütter und Frauen, da gibt es eine Podcast-Folge bei Die Leserinnen mit einer tollen Autorin. Die ist erschienen im Mai zum Happy Fucking Mother's Day. Könnt ihr gerne nochmal nachhören. Die verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Schönes Buch, schön großformatig, ja, so ein richtiges, genau. Bilderbuchformat.
Ja, es ist auch so ein Buch, das man, finde ich, auch nicht ins Regal stellen sollte, sondern das sollte man eher so wie so ein Coffee-Table-Book auch einfach irgendwo hinlegen.
Oder so davor. Ich habe immer so meine Highlight-Bücher, habe ich immer vor den Buchrücken dann nochmal so drapiert.
So aufstellen, das ist auch sehr schön. Dann habe ich dabei ein Buch mit dem Titel »Die Groschenphilosophin« von Bianca Jankowska, Untertitel »Ein Jahrzehnt Internet, Feminismus und Popkultur«. Bianca Jankowska führt den Internetblog groschenphilosophin.at und dieses Buch ist eine Zusammenstellung der Blogtexte aus 10 Jahren, also von 2014 bis 2024. Die hat sie hier komplett einmal zusammengestellt und pro Jahr hat sie jeweils ein Vorwort im Nachhinein dazu geschrieben. Also als sie 2024 dieses Buch zusammengestellt hat, hat sie sozusagen im Rückblick nochmal jeweils ein Vorwort über die Texte aus den einzelnen Jahren geschrieben. Sie schreibt, wie der Titel es ja sagt, über Popkultur, Feminismus und das Internet und über so Themen wie Beziehungsarbeit in Freundschaften, seltsame Gesellschaftsphänomene, wie als um die 2000er Jahre Mama-Blogger plötzlich total in waren, problematische patriarchale Strukturen im Journalismus, seltsame Verhaltensweisen von Männern und wie die sich in diesen 10 Jahren entwickelt haben. Und das Buch ist wirklich ein unheimlich unterhaltsames Kompendium dessen, was in diesen 10 Jahren passiert ist. Ich finde es ein super Geschenk für Leute, die heute Social Media total feiern, aber zu jung sind, um diese Blog-Ära mitgekriegt zu haben. Also die denken, Instagram, TikTok, Snapchat und so weiter, das ist halt das Internet, und die sich gar nicht erinnern können an Zeiten, als man halt das Internet hauptsächlich zum Beispiel dazu genutzt hat, Blogs zu lesen, also Online-Journalismus letztlich. Und es ist aber gleichzeitig auch einfach eine so unterhaltsame Zusammenstellung dessen, was in diesen 10 Jahren passiert ist, woran man auch gar nicht unbedingt noch denkt. Und sie schreibt einfach super unterhaltsam, pointiert, lustig, hat so einen ganz scharfen Blick für das, was da passiert, jeweils in der Zeit, in der sie schreibt. Und dadurch, dass es lauter Einzeltexte sind, eignet sich das auch gut für Menschen, die keine ganzen Romane oder ganzen Bücher lesen können oder wollen, oder gibt ja auch welche, deren Leben vielleicht gar nicht zulässt, sich auf einen ganzen Roman zu konzentrieren. Und hier kann man halt immer mal wieder so einen kleinen Text lesen.
Ein super S-Bahn-Buch.
Ja, oder ein super Buch für Menschen mit sehr kleinen Kindern, die halt ständig wieder rausgerissen werden.
Oh, ja.
Und dann, das hier hat halt wirklich sehr kleine Stellen. Und ich würde jetzt hier wirklich eine ganz kurze Stelle vorlesen, als sie über Love Dumping schreibt, ein Phänomen, das Männer in dieser Zeit dann plötzlich mal angefangen haben. Nämlich, sie schreibt also erst, sie hätte innerhalb kürzester Zeit sich mit mehreren Freundinnen nacheinander getroffen und alle erzählen immer die gleiche Story. Und ich lese jetzt, wie sie die zweite Freundin trifft. Ein anderer Abend, ein ähnlicher Ort. Ich sitze mit einer maximal sympathischen, tollen Frau bei einem weißen Spritzer irgendwo in der Nähe der Gumpendorfer Straße. Auch sie ist seit einem halben Jahr wieder Single. Auch ihr Ex-Typ war mehr als fragwürdig. Faszinierend, fragil, freiheitsliebend, ich möchte fast sagen abusive, aber so weit aus dem Fenster zu lehnen, brauche ich mich für ein Fazit gar nicht. Was ich höre, ist wieder dieselbe Geschichte. Nach der Trennung hatte er keine 2 Wochen später eine neue. Und seither postet er stolz Fotos von den beiden mehrmals am Tag auf irgendwelchen pseudo-roten Teppichen. Und sie fragt sich, was passiert ist. Also es geht einfach um so interessante, lustige, fragwürdige Phänomene, die da passieren und wie die Leute darauf reagieren. Und man merkt natürlich schon auch den Abstand. Also wenn man jetzt einen Text von 2014 liest, das ist schon deutlich spürbar. Aber es ist trotzdem, auch wenn man einen Text von 2014 liest, noch total unterhaltsam. Und eignet sich, wie gesagt, sehr für Menschen, die sich so für Gesellschaftsphänomene interessieren und auch welche, die gerne guten Journalismus einfach lesen.
Vielleicht auch, die sich ein bisschen für Geschichte tatsächlich interessieren, weil da in die in den Rückblick nochmal zu gehen und sich die Zeiten auch nochmal so präsent zu rufen, was man ja selber mit seinem eigenen Leben nicht so richtig schafft, aber wenn es jemanden gibt, der hat was aufgeschrieben, ist ja auch ganz schön, da kann man vielleicht ja ganz gut relaten.
Auf jeden Fall. Und da ist halt das Coole, dass sie jedem Jahr jeweils dieses persönliche Vorwort nochmal voranstellt.
Großartig.
Ja, genau. Die Groschenphilosophin von Bianca Jankowska.
Ein Taschenbuch und natürlich in feministischem Lila gehalten, damit wir auch sofort erkennen, dass es ein Buch für uns ist.
Genau.
Ich fühle mich langsam ein bisschen provoziert, merkt man gar nicht, ne? Also nicht von dir, sondern grundsätzlich vom Buchmarkt. Nein, vom Buchmarkt. Ich frage mich, was los ist. Es ist offensichtlich jetzt so ein großer Markt entstanden für feministische Bücher. Und damit wir sofort wissen, wo wir hinlaufen müssen, müssen die richtige Farbe haben. Und dann können wir die auch erkennen und können die lesen und wissen genau, das ist ein feministisches Buch, das kann ich mitnehmen. Das ist ein Qualitätsprinzip, wenn es pink ist und lila.
Okay.
Ich fühle mich da unterfordert. Liebe Verlage, macht doch mal irgendwie was Neues.
Wir kommen zu einem grünen Buch.
Das finde ich schön.
Genau. Ich habe noch einen Roman dabei, Anke Stelling, Schäfchen im Trockenen. Ein zeitgenössischer Gesellschaftsroman erzählt aus der Sicht von Resi. Es geht um 3 Familien, alle so Anfang der 40er, die Eltern. Es geht um 3 Familien, die schon lange befreundet sind. Die Eltern kennen sich alle aus Studienzeiten. Und Resi ist als einzige der 6 Erwachsenen ein Aufsteigerkind. Also sie ist die einzige, deren Eltern nicht auch schon studiert haben. Das hat nie irgendwie eine Rolle gespielt in diesen Freundschaften. bis jetzt, als alle, nachdem sie jetzt Familie gegründet haben und alle haben Kinder und so, und jetzt fangen alle an, Eigentum zu erwerben und jetzt plötzlich spielt es irgendwie eine Rolle und Resi wird immer mehr an die Seite geschoben und es droht so ein bisschen die Freundschaft zu zerbrechen und Resi stellt sich die Frage, kämpfe ich da jetzt dafür, lohnt sich das, ist es das noch wert, diese Freundschaft zu retten? Und gleichzeitig werden immer so Rückblenden eingeschoben, also dass wir einfach ein bisschen auch verstehen, wie diese Freundschaften entstanden sind und wie dieser Bruch oder diese Brüche entstanden sind. Und ich habe auch hier einen kleinen Ausschnitt zum Vorlesen.
Also ein sozialkritisches Buch.
Letztlich ja. Mhm. Genau, hier sieht man jetzt gleich an dieser Stelle, wie es Resi so geht. Weiß man doch, hat Friederike gesagt, als wir vor dem Café in der Sonne saßen. Das war im Herbst vor 3 Jahren, als es schon nicht mehr so richtig lustig zwischen uns war, aber wir uns noch regelmäßig trafen. Nicht mehr bei ihnen im Haus, lieber draußen in der Öffentlichkeit. Da saßen wir und plauderten und ich hatte mich beschwert, dass ich 2 Klassen und 2 Kita-Fahrten in einem Monat zu bezahlen hätte und Friederike meinte, das weiß man doch. Das muss man sich vorher überlegen, ob man sich die Kinder leisten kann. Ich starre sie an. Sie sah nicht zurück, sondern den Leuten hinterher, die durch unser Viertel spazierten, an den Boutiquen mit den Unikaten vorbei. Wer sich die leisten konnte und wer nicht, wer sie sich selbst machte oder bei Dritten in Auftrag gab, war nicht zu erkennen. Auch Friederike und ich sahen vermutlich gleich aus in dem Moment, ich vielleicht ein wenig fassungslos. Unfähig jedenfalls, etwas zu erwidern. War das jetzt der Anfang oder das Ende? Also das Ende meiner Freundschaft zu Friederike oder der Anfang meines Aufenthalts in der Realität? Denn natürlich hatte sie recht. Man weiß, dass Kinder Geld kosten und man legt sich nichts zu, das man sich nicht leisten kann. Vera saß auch mit am Tisch und sah auf ihren Teller, stippte Kuchenkrümel auf und sagte nichts, was okay war, wenn man davon ausgehen konnte, dass sie nichts mitbekam. Seit Leons Geburt war Vera meistens mit sich selbst beschäftigt, immer am Rande des Kollaps und am Überdenken ihrer eigenen Fehlentscheidungen. Und insofern galt Friederikes Ausspruch vielleicht auch weniger mir als Vera und überhaupt allen Müttern, die ständig jammerten und klagten und bemitleidet werden wollten. Alle hatten zu wenig Geld oder zu wenig Zeit oder zu viele Kinder oder zu viel Stress, zu wenig Spaß, zu wenig Sex, verstopfte Abflussrohre und Bandscheibenvorfälle, wo sie es doch alle hätten wissen können, dass Geld nicht auf Bäumen wächst, dass die Attraktivität des Partners schwindet und sitzende Tätigkeiten die Wirbelsäule belasten, dass das, was man in den Abfluss spült, sich nicht in Luft auflöst, nur weil man es nicht mehr sieht.
Ein Buch über das Erwachsenwerden?
Ja, und schon auch ein feministisches Buch, weil Resi sich das natürlich auch nicht gefallen lässt. Also ich will jetzt nicht so viel da vorwegnehmen, aber wenn plötzlich deine, ich nehme jetzt ihren Mann mal aus, deine 4 wirklich besten Freunde dich da irgendwie anfangen auszugrenzen und an den Rand zu schieben, dann hast du ja mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und Resi ist niemand, die das einfach so hinnimmt oder so akzeptiert. Also sie gibt schon Kontra und wehrt sich. Und ich möchte nicht zu viel vorhernehmen, aber es ist ein wirklich guter, wie du gesagt hast, sozialkritischer Gegenwartsroman, ein Gesellschaftsroman, den man unangestrengt gut durchlesen kann. Also wenn jemand wirklich gerne einen unterhaltsamen Roman lesen möchte, der aber halt auch nicht super platt sein soll, dann eignet der sich wirklich gut als Geschenk, wenn man sich so auch für das Thema interessiert, eben Familien in der Großstadt, später dann auch in der Vorstadt, weil natürlich, wenn man Kinder hat, muss man ja in die Vorstadt ziehen. Also jedenfalls sehen das die Freunde von Resi so. Ganz, ganz toll geschriebener Roman von Anke Stelling.
Unverfängliche Farbe,
grün, Rücken so beige.
Unverfänglicher Titel.
Genau.
Das ist so ein bisschen, wie war das, Schäfchen im Trockenen. Das ist ein Schaf, ein Wolf im Schafspelz.
Ja.
Es ist ein feministisches Buch, das einfach nur so als Romanchen daherkommt.
Genau, wo man auch, dass man auch problemlos Männern schenken kann, ohne dass sie sofort abgeschreckt werden vom Cover. Vorne drauf ist auch eine Heizung.
Es könnte vielleicht was mit Geld zu tun haben. Es ist ein Finanzbrudi-Buch, Schäfchen im Trockenen. Großartig.
Heizung vorne drauf?
Ja.
Geht es vielleicht um Heimwerken?
Oder vielleicht so Coming of Age, erwachsen werden, Haus bauen. Da gibt es ja auch so ein Genre.
Richtig.
Würde ich sagen.
Genau.
Das klingt großartig. Ja. Und dann hintenrum kommt aber dann die feministische Peitsche.
So ist es. Genau. Das geht auch.
Gefällt mir.
Ist wirklich, wirklich gut. Hat mir echt sehr gefallen. Und ich habe ein letztes Buch, um meine Tipps abzurunden. Für alle, die ein Kind beschenken müssen, dürfen, wollen, dieses wunderschöne Kinderbuch Egal, sagt Aal von Julia Regett aus dem Kalmemara Verlag. Kalmemara Verlag, auch super lobenswerter Verlag, der auch extrem nachhaltig ist und mit seinen Verlagseinnahmen gleichzeitig noch einen Tiergnadenhof finanziert und so. Also wirklich richtig, richtig gut. Und in dem Buch Egal, sagt Aal, übrigens wunderschön gelb,
ja.
Nicht abschreckend pink, lila, sonstiges, sondern gelb, geschlechtsneutral, kann also Jungs und Mädchen geschenkt werden, haha. Geht es um Aal und Aal ist frech, laut und wild und vor allem ist Aal erstmal alles egal. Das ist nämlich Aals Grundeinstellung, alles ist egal. Und so kommt Aal auch echt gut durchs Leben, denn Aal hält sich so fiese Stichlinge vom Leib, die Aal ärgern wollen. Aal hält sich die arrogante Haubentaucherin vom Leib, die ständig fragt und wissen will, ob Aal denn eigentlich ein Junge oder ein Mädchen ist, was überhaupt keine Rolle spielt, denn Aal ist eben ein Aal. Und den Ärger, als der Biber da so die Bäume fällt, dass der übliche Schwimmweg blockiert wird, ist auch kein Problem, weil Aal ist ja erstmal alles egal. Aber als Aals Einstellung dazu führt, dass sein sehr guter Freund Fred Flusskrebs zum Weinen gebracht wird, erkennt Aal eben, dass es vielleicht doch nicht ganz so gut ist, wenn einem immer und grundsätzlich alles egal ist. Der Verlag sagt, das Buch ist ab 4. Ich finde, man kann es auch schon jüngeren Kindern vorlesen, auch deswegen, weil es gereimt ist und gereimte Bücher bei Kindern ja sowieso super beliebt sind, weil sie dann mitsprechen können und sich ganz viel merken können und so. Und es thematisiert einfach ganz toll das Leben in Gesellschaft und den Umgang mit Konflikten und bestärkt Kinder darin, einfach sie selbst zu sein und ihren eigenen Weg zu gehen und sich nicht beirren zu lassen von dem, was andere sagen, aber zeigt eben gleichzeitig auch, dass man auch nicht einfach immer nur nach sich schauen kann, sondern dass man auch Rücksicht nehmen muss. Ich habe auch hier natürlich eine kleine Stelle. Hier ist es so, dass Aal schwimmt total gerne rückwärts, was man aber eigentlich nicht machen sollte. Aber ihr werdet sehen, manche Fische werden da dann doch davon inspiriert. Im Zickzack schwimmt Aal durch den dichten Algenwald und umkurvt dabei einen Schwarm schillernder Bachforellen, die auf der Reise zum nächsten Fluss durch das Wasser gleiten. Ich habe gesagt, das ist gereimt, das ist voller Quatsch, das ist natürlich nicht gereimt. Ich bin ganz durcheinander gekommen, entschuldigt.
Wo kommt nicht, der Reim?
Der ist egal, sagt Aal, ist der Reim. Aber ich bin durcheinander gekommen, Entschuldigung. Rückenschwimmend zischt Aal an ihnen vorbei. Ey, pass doch auf, schimpft eine grimmig aussehende Forelle. Man schwimmt nicht so, das darfst du nicht. Egal, jauchzt Aal und lässt das Wasser wirbeln. Ich bin ein Aal, das ist mir egal. Die Bachforellen schütteln ratlos den Kopf. So geht das doch nicht in der Unterwasserwelt. Wenn jeder Fisch schwimmen würde, wie er will, wäre das Chaos groß. Fine, eine kleine Forelle, hat Aal aufmerksam beobachtet. Erst ist sie unsicher, die anderen Forellen gucken bitterböse zu ihr hinüber. Doch dann fängt sie langsam an, mit ihren kleinen Flossen nach hinten zu planschen. Hui, ruft sie, das macht ja richtig Spaß. Siehst du, lacht Aal, egal was die anderen sagen, manchmal muss man einfach gegen den Strom schwimmen und machen, was einem gefällt. Im Turbotempo schwimmen die beiden auf dem Rücken an allen vorbei. Da machen die anderen Forellen vielleicht Augen.
Das klingt lustig.
Und es ist einfach auch unglaublich goldig illustriert. Ich zeige euch hier die Bilder.
Die ihr jetzt zu Hause leider nicht gucken könnt, aber dann müsst ihr vielleicht das Buch kaufen. Das ist nämlich lustig.
Genau. Und es ist wirklich wunderschön in der Unterwasserwelt gestaltet. Und Aal ist einfach ein super sympathischer Fisch, finde ich.
Ist es ein feministisches Buch?
Ja. Es ist ein feministisches Buch, denn, wie Aal gerade wunderschön erklärt hat, man sollte einfach machen, was man möchte. Solange es denn anderen nicht schadet.
Und ich habe es gerade noch mal voll unhöflich am Handy nachgeschaut, während du erzählt hast. Aale haben nämlich beide Geschlechtsmerkmale. Mhm. Das heißt, sie sind praktisch, Moment, was ist das denn? Hermaphrodit?
Ja.
Und damit sind sie natürlich auch in unserer feministischen Welt noch mal extra willkommen.
Ganz genau.
Großartig. Super, die sind gar nichts, die sind Aale.
Genau.
Aale sind Aale.
Genau, und Aale lässt sich einfach auch in keine Rolle pressen.
Großartig.
Ja.
Das finde ich ein sehr schönes Schlussbuch.
Genau, auch das wieder auch für Erwachsene super geeignet, weil, wie gesagt, ich finde, Bilderbücher sind nicht nur für Kinder.
Das stimmt. Und es gibt oft, finde ich, Anlässe, wo gerade ein Bilderbuch mehr sagt,
ja,
als ein Roman oder eine Karte.
Ja.
Und vielleicht hat man ja die ein oder andere Person im Freundeskreis, bei der es gerade ein bisschen hart auf hart ist.
Genau.
Und ein bisschen egal, tut vielleicht da vielen gut. Und es ist immer eine schöne Überraschung, finde ich, wenn man was schenkt, womit man nicht gerechnet hat.
So ist es.
Wer rechnet als erwachsener Mensch, dass er ein süßes Bilderbuch geschenkt bekommt? Eigentlich toll.
Ja.
Jasmin, das war eine sehr entspannte Folge für mich und ein sehr entspannter Abend. Wir sitzen hier in einem wunderbaren Kreis mit tollen Frauen. Ich muss hier leider nichts gendern, aber es sind tolle Frauen da. Du hast fantastische Bücher mitgebracht. Meine Erkältung dankt dir sehr und mein kratziger Hals, der sich zwischendrin gemeldet hat. Eine Frage habe ich noch.
Ja.
Verschenkst du auch Bücher zu Weihnachten?
Natürlich.
Eine ganze Menge?
Ja.
Einige von diesen?
Ja.
Du darfst jetzt natürlich nichts sagen, weil die Folge noch vor Weihnachten.
Nein, ich darf es natürlich nicht sagen. Aber also ich verschenke sowieso immer Bücher zu Weihnachten. Ich schenke mir auch selber immer Bücher zu Weihnachten.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was schenkst du dir selbst? Darfst du es verraten oder musst du es nochmal vergessen, bis du an Weihnachten das Paket auspackst?
Ich habe es noch nicht gekauft. Ich habe eine lange Liste und muss sie, glaube ich, noch etwas kürzen. Aber wie ich vorhin ja schon erklärt habe zu Beginn, ich bin im Bücherlistenkürzen nicht besonders gut.
Vielleicht bist du dann einfach sehr großzügig zu dir und hältst es wie der Aal und es ist egal.
Ja, das wäre wahrscheinlich gesund. Es würde mir auf jeden Fall, wie der Aal gerade gesagt hat, gut tun.
Meine Bücherliste ist, befürchte ich, dramatisch länger geworden. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich einfach ein paar Sachen direkt mit in den Buchclub nehmen kann.
Ja.
Und ich glaube, den hörenden Menschen da draußen ist es vielleicht ähnlich ergangen. Der Podcast Die Leserinnen hat leider da sowieso eine ganz blöde Tendenz für Menschen, die ihn hören, dass man da immer irgendwas rauszieht an interessanten Büchern, die man vielleicht hinterher lesen möchte. Insofern ist es eine gefährliche Folge. Vielleicht muss ich doch noch eine Triggerwarnung vorweg
schicken. Eigentlich
weiß
man das ja, wenn man einen Buchpodcast hört.
Ja,
oder?
Das ist schrecklich, ja.
Ja.
Das stimmt. Ich hoffe, alle haben sich inspiriert gefühlt. Wir machen hier vor Ort gleich noch ein bisschen weiter, denn das ist schließlich eine Weihnachtsfolge und wir haben hier noch ein bisschen Weihnachtsstimmung vor uns. Jasmin, wir sehen uns bald wieder und dann reden wir wieder über Bücher, ja?
Ja, bitte.
Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.